Grüß Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Marianne zu euch. Schön, dass Sie heute mit dabei sind bei der Katechismus-Sendung wie jeden Donnerstag. Ich begrüße auch Herrn Pfarrer Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Frau Zureich, und grüß Gott, liebe Zuhörer. Auch ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind.
Wie jeden Donnerstag beschäftigen wir uns mit dem Thema das christliche Gebet. Das ist der vierte große Teil im Katechismus der katholischen Kirche. Wir befinden uns bereits im zweiten Kapitel über die Überlieferung des Gebetes. Innerhalb dieses Kapitels geht es in Artikel 5 um den Weg des Gebetes. Hier wurde deutlich, dass wir zum dreieinigen Gott beten. Das tun wir aber nicht allein, jeder für sich, sondern wir dürfen uns in Gemeinschaft mit der heiligen Gottesmutter wissen. Herr Pfarrer Rellstab, Sie werden uns einen kurzen Rückblick geben, was wir in der letzten Sendung über die Bedeutung der Gemeinschaft mit der Gottesmutter erfahren haben.
Gerne. Wir haben erfahren, dass Maria, weil sie in einer ganz besonderen Beziehung zu Jesus gestanden ist, für uns alle eine ganz mächtige Fürbitterin ist. Sie hat in keinster Art und Weise die Absicht, sich zwischen uns und Christus zu setzen oder vor Jesus zu setzen, sondern sie ist diejenige, die uns immer wieder zu Jesus führt. Und das ist ganz wichtig für unser typisch katholisches Element der Marienverehrung, dass wir nämlich nicht Maria anbeten, sondern Maria sozusagen als Wegweiser, um zu Jesus zu gelangen, benützen. Ich sage jetzt benützen, kein schönes Wort, sondern gemeint ist einfach, dass wir über sie immer wieder zu Jesus kommen können. Sie ist diejenige, die uns Jesus geschenkt hat, und sie ist auch die Person, die am meisten befähigt ist, uns auch wieder zu Jesus zu führen. Der Katechismus spricht von der Gemeinschaft mit Maria in diesem Sinne, dass sie ein echtes Bild, ein echter Wegweiser ist, um für uns bei Gott einzustehen und um uns zu Gott zu führen. Das war ein bisschen der Inhalt der letzten Katechismus-Sendung. Wir haben dann auch noch kurz angefangen mit der Erklärung des Gegrüßet seist du Marias, des Gebetes, das wir ja alle kennen, wie es im Paragraphen 2676 aufgeführt wird. Und da sind wir dann mittendrin stehen geblieben.
Genau, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie einen Katechismus zur Hand haben, dann können Sie das auch ganz genau mitverfolgen, wo wir jetzt genau sind. Eben die Nummer 2676. Wir haben gesehen, Maria wird gegrüßt, das haben wir schon behandelt, und sie ist voll der Gnade. Und jetzt gehen wir zu dem Teil, wo es heißt, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Weiterhin heißt es im Katechismus, nach dem Gruß des Engels machen wir uns die Anrede Elisabeths zu eigen. Vom Heiligen Geist erfüllt ist Elisabeth die erste einer langen Reihe von Geschlechtern, die Maria selig preisen. Selig ist die, die geglaubt hat. Maria ist gesegnet mehr als alle anderen Frauen, weil sie geglaubt hat, dass das Wort des Herrn in Erfüllung gehen wird. Aufgrund des Glaubens konnten durch Abraham alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Aufgrund des Glaubens ist Maria zur Mutter der Glaubenden geworden. Ihr verdanken alle Geschlechter der Erde, dass sie den, der der Segen Gottes selbst ist, empfangen durfte. Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes.
Ja, wunderbar, wie hier der Katechismus weiter das Gegrüßet seist du Maria erklärt. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Nachdem der erste Teil des Gegrüßet seist du Marias eigentlich das Gebet oder die Anrede des Engels aufnimmt, nimmt dieser Teil jetzt das Gebet oder die Anrede der heiligen Elisabeth auf. Elisabeth hat Maria angesprochen als die Gebenedeite. In der Bibel, im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums, steht diese Begegnung zwischen Maria und Elisabeth. Ich möchte sie Ihnen vorlesen, obwohl Sie sie sicher auch schon bereits gut kennen. Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Und aufgrund dieser Begegnung sprach dann Maria das Magnificat. Elisabeth hat also erkannt, dass Maria in einer ganz besonderen Weise gesegnet, gebenedeit sein muss. Gebenedeit bedeutet nichts anderes als gesegnet, gesegnet von Gott. Wie wir alle gesegnet sind, so haben wir auch das letzte Mal gesehen, dass Maria in besonderer Art und Weise natürlich gesegnet ist, weil sie auserwählt war, die Mutter des Sohnes Gottes zu werden. Und so wie Elisabeth diesen Segen in Maria erkennt und sie selig preist als die selige Frau, als die gesegneten Leibes, gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, so, sagt der Katechismus, stimmen auch viele andere Geschlechter in der Erde in dieses Lob Mariens ein. Und dazu gehören natürlich auch wir, auch wir. Auch wir loben Maria immer wieder, auch wir sprechen sie immer wieder an als die Gesegnete, mehr als alle anderen Frauen, weil sie die Einzige ist, die uns den Sohn Gottes geboren hat. Und gesegnet ist natürlich Maria gerade wegen dieses Sohnes Gottes, den sie als Frucht in ihrem Leib trägt. Und daher heißt es, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Die Frucht des Leibes, durch den Heiligen Geist gewirkt, ist Jesus, den sie uns dann gebären wird. In Maria sind wir in dem Sinn auch alle selber Gesegnete, weil sie als die große Gesegnete den Segen immer auch über uns, ihre Kinder, nicht nur über ihren Sohn, sondern auch über uns, weil wir auch ihre Kinder sind, ausgießt. Und daher dürfen wir immer wieder vertrauensvoll zu ihr gehen und von ihr erwarten, dass sie uns immer wieder die Frucht ihres Leibes, Jesus, schenkt und zeigt und uns ihm vorstellt. Weil sie, wie wir auch bei der Begegnung, bei der Hochzeit in Kana, in diesem Evangelium gesehen haben, sie hat eine ganz besondere Nähe zu Jesus und Jesus schlägt ihr eigentlich keine einzige Bitte ab. Und daher ist die Fürbitte Mariens für uns alle von ganz großer Bedeutung und wir tun wirklich gut daran, Marias Fürsprache immer wieder in Anspruch zu nehmen.
In der nächsten Nummer dann geht es weiter im Ave Maria, Nummer 2677, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Dort heißt es mit Elisabeth, staunen wir, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Weil Maria uns ihren Sohn Jesus gibt, ist sie die Mutter Gottes, auch unsere Mutter. Wir können ihr alle unsere Sorgen und Bitten anvertrauen. Sie betet für uns, wie sie für sich selbst gebetet hat. Mir geschehe nach deinem Wort. Wenn wir uns ihrem Gebet anvertrauen, überlassen wir uns mit ihr dem Willen Gottes, dein Wille geschehe.
Der Katechismus bringt jetzt zweimal das Bitte für uns. Einmal mit dem Zusatz dann noch beim nächsten Abschnitt, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Ein ganz einfacher, kurzer Satz im Gegrüßet seist du Maria, der aber sehr wesentlich ist. Wie ich vorhin erwähnt habe, ist die Fürsprache Mariens für uns wirkmächtig, weil sie in einer ganz besonderen Beziehung nicht nur zu ihrem Sohn Jesus, sondern auch zum Vater, dem sie den absoluten Gehorsam geleistet hat, und auch gegenüber dem Heiligen Geist, deren Braut sie ja ist, steht. Maria ist also die große Kennerin der göttlichen Dreifaltigkeit. Sie lebt ganz eingesenkt im dreifaltigen Gott. Und weil sie so groß ist, können auch wir immer wieder dankbar staunen über die Nähe Marias zu uns, wie Elisabeth gestaunt hat. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Maria kommt auch zu uns. Sie scheut sich nicht, sich niederzulassen und zu uns zu kommen. Wir dürfen sie immer wieder als Mutter in einer ganz besonderen Weise empfangen, annehmen. So wie sie zu Johannes gegangen ist. Wir kennen diese Stelle aus dem Johannesevangelium, wo Jesus vom Kreuz herab Maria dem Johannes anvertraut hat und sie dann zu Johannes gegangen ist. Also Johannes hat sie zu sich genommen. So kommt sie auch immer wieder zu uns und wir dürfen sie zu uns nehmen. Weil Maria uns ihren Sohn Jesus gibt, ist sie, die Mutter Gottes, auch unsere Mutter. Und dieses Verhältnis Mariens als Mutter und wir, ihre Töchter und Söhne, das drückt sich in diesem Gebet des Gegrüßet seist du Marias, in dieser Bitte, dass sie bitten möge für uns, besonders aus. Das Gebet, das Maria für uns am Throne Gottes einlegt, wird immer ähnlich sein wie das Gebet, das sie selber gebetet hat, nämlich mir geschehe nach deinem Wort, damit auch in uns ganz der Wille des Herrn geschehen kann. So erklärt es hier der Katechismus. Also, wenn Maria für uns bittet, dann geschieht es letztlich einzig und allein darum, damit auch wir fähig sind, ganz dem Willen Gottes gehorsam zu leisten, dass auch wir ganz nach dem Wort Gottes geprägt werden.
Herr Pfarrer Rellstab, Sie kommen ja aus einer evangelischen Umgebung, sage ich mal. Das wurde ja heute auch schon deutlich in der Spiritualitätssendung, dass Sie evangelisch aufgewachsen sind. Sie kennen ja vielleicht diesen Einwand von evangelischen Christen, mit Maria beten, ja, aber zu ihr beten, auch wenn wir Katholiken das immer wieder erklären, ja, wir beten nicht zu Maria, sondern mit ihr und das ist dann keine Konkurrenz zu Gott. Trotzdem kommen immer wieder diese Einwände von evangelischen Christen. Was würden Sie dazu sagen?
Mir tut das eigentlich weh und auch leid, dass man in den evangelischen protestantischen Kirchen Maria nicht entdeckt als die Mutter. Ich kann nur jedem raten, dass er sich an die Mutter wendet, dass er die Bibel wirklich mit offenen Augen und mit einem offenen Herzen liest und darin sieht, dass Jesus selber uns Maria zur Mutter gegeben hat. Und was liegt näher für uns Menschen als ein vertrauensvolles Verhältnis zur Mutter, jetzt in diesem Falle halt auch zur himmlischen Mutter, aufzubauen? Wir Menschen sind sehr stark mutterbezogen. Wir brauchen eine Mutter. Wir haben eine besondere Beziehung zur Mutter. Ohne eine Mutter gibt es keine Menschen. Und daher ohne Maria gibt es letztlich keine wahren Christen. Also wenn wir Maria irgendwo ausschließen aus unserem Gebetsleben, dann schließen wir einen wesentlichen Teil des natürlichen Ereignisses der Geburt Jesu aus. Wie gesagt, Maria hat uns Jesus gegeben und er hat Maria als Mutter verehrt. Und wenn er sie uns dann zur Mutter gibt, dann erinnern wir uns auch an das Gebot Gottes, du sollst Vater und Mutter ehren. Und so also auch die Mutter Jesu, die unsere Mutter geworden ist, auch verehren. Also für mich, wenn man das vergisst, wenn man das auf die Seite legt, wenn man Maria nicht den gebührenden Platz einräumt, dann ist das eine Verarmung der ganzen Spiritualität. Irgendwie, ich komme nicht weiter. Für mich ist Maria so wichtig geworden, eben als Mutter, weil ich auch in meiner ganzen, Sie haben das vorhin erwähnt, Berufungsgeschichte, den mütterlichen Schutz, die mütterliche Hilfe Mariens gespürt habe. Ich erinnere mich auch immer wieder an das Evangelium von der Hochzeit in Kana. Was er euch sagt, das tut. Maria hat einfach eine ganz besondere, wirkmächtiges Wort, das sie einlegen kann bei ihrem Sohn. Und wie damals in Kana hat Jesus aufgrund ihrer Initiative etwas getan, sein erstes offizielles Wunder gewirkt, und zwar dieses gewaltige Wunder der Wandlung von Wein in Wasser. Ein Symbol natürlich auch, sicher wahrhaftig so geschehen, aber auch ein Zeichen dafür, dass Maria immer wieder für uns um den Wein bittet, den Wein der Liebe, den Wein der Gnaden. Und wenn wir keinen Wein mehr haben, dann dürfen wir zu Maria gehen und sie füllt alles wieder auf, was uns irgendwie fehlt. Ist jetzt ein bisschen eine lange Antwort geworden, aber kurz zusammengefasst, was würde ich den Protestanten sagen? Es ist schade, dass ihr nicht zu Maria und nicht mit Maria betet.
Herr Pfarrer Rellstab, kann es sein, dass dahinter vielleicht auch die Angst steckt, jetzt nicht nur von evangelischen Christen bzw. Protestanten, sondern vielleicht auch bei manchen katholischen Christen, die Angst, Maria oder auch ein anderer Heiliger könnte mehr wert sein als wir hier auf der Erde?
Das ist ein bisschen menschlich gedacht. Mhm. Der Katechismus erklärt ja sehr, sehr deutlich, dass Maria in keinster Art und Weise Jesus im Weg steht. Maria hat kein Interesse, dass sie im Mittelpunkt stehen soll. Aber sie hat ein Interesse, uns zu Jesus zu führen. Und das ist ihre Aufgabe. Noch einmal, so wie Jesus durch Maria auf diese Erde gekommen ist, so möchte sie auch durchaus, dass wir durch sie zu Jesus gehen. Also sie führt, sie macht nichts anderes, als uns immer wieder zu Jesus zu führen. Und das ist entscheidend wichtig. Und von daher dürfen wir sie immer wieder anrufen. Also wir müssen keine Angst haben, dass wenn wir Maria verehren und ihre Fürsprache in Anspruch nehmen, wenn wir einen Rosenkranz beten und von ganzem Herzen beten, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, dass wir dann irgendwie Gott zurückstellen. Nein, wir können nie genug durch Maria zu Jesus gehen. Maria ist der offene Kanal, sie führt uns einfach zu Jesus. Das hat sie schon immer gemacht und das macht sie auch heute noch.
Und dass uns Maria zu Jesus führt, wird auch weiterhin im Katechismus deutlich mit der Bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Wir sind immer noch bei der Nummer 2677. Dort heißt es, wenn wir Maria bitten, für uns zu beten, bekennen wir uns als arme Sünder und wenden uns an die Mutter der Barmherzigkeit, an die ganz Heilige. Wir vertrauen uns ihr jetzt an, im Heute unseres Lebens. Und unser Vertrauen weitet sich, sodass wir ihr jetzt schon die Stunde unseres Todes anvertrauen. Möge sie dann zugegen sein, wie beim Tod ihres Sohnes am Kreuz, und uns in der Stunde unseres Hinübergangs als unsere Mutter aufnehmen, um uns zu ihrem Sohn Jesus in das Paradies zu geleiten.
Es ist eigentlich erstaunlich, dass wir jedes Mal im Gegrüßet seist du Maria an unseren Tod denken. Memento mori ist so ein altes lateinisches Sprichwort. Mensch, bedenke, dass du sterben wirst. Und dieser Gedanke ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir durchaus damit rechnen, dass wir eines Tages diese Welt mit all seinem scheinbaren Reichtum verlassen müssen, um dann ganz nackt vor Gott zu stehen. Das kann uns doch immer wieder daran erinnern, worauf wir wirklich unsere Hoffnung setzen, was denn wirklich wichtig sein soll in unserem Leben. Und so kann gerade das Gebet des Gegrüßet seist du Marias uns immer wieder ein bisschen den Hinweis geben, Mensch, pass auf, du bist sterblich, alles vergeht, nur Gott und seine Ewigkeit bleiben. Bitte für uns Sünder, wir bekennen uns also als erlösungsbedürftig, wir stellen uns in die Linie aller erlösungsbedürftigen Menschen. Wir bekennen, dass wir das, was Jesus getan hat am Kreuz, auch für uns selber in Anspruch nehmen müssen und wollen. Wir sind nicht vollkommen, wir sind Sünder. Die heilige Bernadette hat ja ganz am Schluss ihres Lebens im Sterben jeweils auch gebetet, bitte für mich, arme Sünderin, jetzt in der Stunde meines Todes. Sie hat dann das ganz auf sich selber gewendet, weil sie ganz deutlich gespürt hat, dass jetzt die letzte Stunde gekommen ist und dass sie am Sterben ist und dass das ihr letzter Rosenkranz ist, den sie betet. Also wir beten bereits da, dass dann im letzten Kampf des Sterbens, und wir wissen aus verschiedenen Erfahrungen von Sterbenden, dass das Sterben manchmal gar nicht so einfach ist, dass es manchmal ein gewaltiger Kampf ist. Und wenn wir uns jetzt schon darauf vorbereiten und Maria bitten, dass sie dann bei unserem Sterben, bei unserem Hinübergang in die ewige Herrlichkeit, wo auch der Widersacher durchaus, wie man weiß, eingreift und uns irgendwo noch im letzten Moment auf die falsche Fährte führen will, dass sie dann beisteht, dass sie für uns bittet, dass sie uns die Kraft gibt, den Weg noch zu gehen, weil es braucht immer natürlich Mut. Ich sage jetzt das so, ich habe natürlich die Erfahrung auch nicht, aber es braucht sicher immer Mut, den letzten Weg des Lebens auch zu gehen und die Schwelle dieses Lebens zu überschreiten und dann ins ewige Leben einzutauchen. Und wenn wir jetzt schon Maria darum bitten, dass sie dann auch bei unserem Tod zugegen ist, ja, was gibt es Tröstlicheres? Maria war beim Tod Jesu dabei, später war sie beim Tod ihres Mannes Josef dabei. Sie hat also den Tod wirklich erfahren im eigenen Leben, indem sie Sterbende begleiten musste. Und so dürfen wir hier auch dieses mütterliche Element Mariens ganz in Anspruch nehmen, jetzt schon für den Moment unseres Todes. Und wenn wir wissen, dass Maria dann da ist und dass sie dann dafür sorgen wird, dass die Anfechtungen des Widersachers nicht oder weniger stark vorhanden sind, dann gibt es schon ein großes Vertrauen. Und wenn wir ja, denn das Licht Mariens wie im Herzen tragen und wissen, jetzt dürfen wir eingehen in das himmlische Reich, wir werden Maria, wir werden Jesus sehen von Angesicht zu Angesicht, wir werden den Vater, wir werden den Heiligen Geist, wir werden all unsere Lieblingsheiligen, vielleicht auch unsere Verwandten sehen, dann gibt es doch einen großen Trost im letzten Moment unseres Lebens. Also beim Tod ist Maria da und sie begleitet uns dann bei diesem Hinübergang als unsere Mutter, um uns, wie der Katechismus sagt, zu ihrem Sohn Jesus in das Paradies zu begleiten. Ein wunderbarer Gedanke, mit Maria sterben, mit Maria hinübergehen, das ist doch sehr tröstlich, oder nicht?
Ja, sicherlich. Ja, im Rückblick auf die Erklärungen zum Ave Maria heißt es bei der Nummer 2678, in der mittelalterlichen Frömmigkeit des Westens entstand das Gebet des Rosenkranzes als volkstümlicher Ersatz für das Stundengebet. Im Osten haben die Litaneien des Akathistos und der Paraklesis mehr Ähnlichkeit mit dem Chorgebet in der byzantinischen Kirche bewahrt, während die armenische, die koptische und syrische Überlieferung Hymnen und Volkslieder zur Mutter Gottes bevorzugt haben. Doch die Überlieferung des Gebetes ist im Ave Maria, in der Theotokia, den Hymnen des heiligen Ephrem und des heiligen Gregor von Narik im Grunde die gleiche geblieben.
Ja, da sind sie jetzt auch über einige Zungenbrecher gestolpert. Akathistos und Paraklesis, das sind Gebetsformen, die wir in unserer lateinischen Kirche nicht kennen. Dieser letzte Paragraph oder zweitletzte Paragraph des Abschnitts, den wir jetzt eben gelesen haben, ist einer der allerschwierigsten. Man müsste da sehr große liturgische Kenntnisse haben über all diese Gebete, damit man ihn wirklich auch verstehen kann. Der Katechismus möchte einfach erklären, dass der Rosenkranz im Mittelalter entstanden ist und dann sozusagen das Laienbreviergebet geworden ist. Das Stundengebet der Priester, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es auch schon hier erwähnt, es sind das Brevier oder Stundengebet, die man auch in den Klöstern betet, zu regelmäßigen Zeiten, um die 6. Stunde, um die 9. Stunde, um die 12. Stunde, das wäre dann Mittagszeit, dann um die 3. Stunde am Nachmittag, um die 6. Stunde am Nachmittag und dann am Abend noch um die 9. Stunde wieder das Abendgebet. Also der ganze Tag wird eigentlich in Gebetszeiten aufgeteilt mit Lesehore, Laudes, Terz, Sext, Non, Vesper. Sie kennen all diese Gebete auch. Im Radio Hore werden viele von diesen Gebeten auch gebetet, direkt übertragen aus den Gemeinschaften. All diese Gebete geben dem ganzen Tag einen Rhythmus, damit man immer wieder zu bestimmten Zeiten mit Gott in Verbindung tritt, damit man, oder sagen wir besser, dass man nie aus der Verbindung mit Gott herausfällt, dass man sich immer wieder an diese Gemeinschaft, an dieses Leben mit Gott erinnert. Leben mit Gott, ja auch das Motto von Radio Horeb. Das ist das Wesentliche. Und das Stundengebet hilft den Priestern, hilft den Ordensleuten, diesen Gebetsrhythmus immer wieder zu bewahren, indem man sich einfach wieder Zeit nimmt, um gewisse Gebete zu beten. Für ein Laie ist das natürlich weniger möglich. Da gibt es eigentlich die alte Tradition des Angelus, des Engel des Herrn, den wir auch immer wieder mit dem Papst in Rom beten. den man gewöhnlich am Morgen, wenn die Glocken, die Kirchenglocken läuten, beten kann. Dann um die Mittagszeit, wiederum, wenn die Glocken läuten, meistens um 12 Uhr, bei uns jetzt in Oberurnen ist es um 11:30 Uhr. Und dann am Abend, je nachdem, um 6, um 7, ich weiß nicht, wo, wie die Glocken ganz genau läuten, das wäre dann das Abendgebet, da würde man dreimal den Angelus beten, den Engel des Herrn, um einfach auch so einen gewissen Gebetsrhythmus im Tag zu haben. Und hier ist die Rede davon, dass es den Rosenkranz gibt als volkstümlicher Ersatz für das Stundengebet. Den Rosenkranz betet man halt einfach zu einer bestimmten Zeit. Man hat früher den Rosenkranz mit den drei verschiedenen Geheimnissen, also den glorreichen, den freudenreichen, den schmerzhaften, also noch den Psalter, sogenannten Psalter, weil es dann 150 gegrüßet seist du Maria waren, das entspricht den 150 Psalmen im Alten Testament. Den haben wir gebetet, dreimal einfach die fünf Gesetze. Jetzt sind wir noch mit dem Jahr 2000, glaube ich, war es, als der Papst Johannes Paul II. Noch die lichtreichen Geheimnisse des Rosenkranz eingefügt hat. Jetzt sind es ja vier verschiedene Rosenkränze. Aber der Rosenkranz kann sozusagen ein Gebet sein, das dem Stundengebet ähnlich ist, dass es einfach einen gewissen Rhythmus gibt im Leben. Und es ist sicher sinnvoll, jeden Tag den Rosenkranz zu beten. Der Osten, das war jetzt also die westliche Tradition, also die lateinische Tradition in unserer römisch-katholischen Kirche. Im Osten, also in der orthodoxen Tradition, gibt es ganz andere Formen, die viel stärker liturgisch geprägt sind. Das sind Litaneien wie der Akathistos, jetzt habe ich auch wieder falsch betont, Akathistos, Hymnus, das ist ein wunderbarer Hymnus auf die Gottesmutter Maria, wo all ihre Vorzüge auf sehr hymnische, aber auch poetische Weise besungen wird. Und den betet man, das ist ein sehr feierliches Gebet, es kann sehr oft natürlich auch gesungen werden, wie es halt allgemein so ist, dass in der östlichen Kirche, in der orthodoxen Kirche viel mehr gesungen wird. Und der Paraklesis, das ist auch etwas Ähnliches wie der Akathistos, auch so eine Litanei, hat also in diesem Sinne mehr Ähnlichkeit mit dem orthodoxen Chorgebet. Wie das orthodoxe Chorgebet aufgebaut ist, das weiß ich nicht. Bei unserem Chorgebet, eben das Stundengebet, das kenne ich sehr genau, das ist eben mit den Psalmen und so weiter. Vielleicht wissen Sie auch, Sie haben sich hier auch schon Radio Horeb mitgebetet. Also das sind ganz andere Traditionen. Und dann gibt es noch eine andere Tradition in der armenischen Kirche, in der koptischen Kirche, in der syrischen Kirche. Es gibt da überall Hymnen und Volkslieder zur Gottesmutter Maria. Das ist also wirklich ein verbindendes Element. Also Maria ist ein echt ökumenisches Element in allen christlichen Konfessionen, außer jetzt vielleicht in den evangelisch-reformierten und in der lutherischen nicht ganz so wenig wie jetzt in der evangelisch-reformierten, ist Maria im Gebet der Kirche sehr stark präsent. Und daher kann Maria wirklich auch eine ökumenische Figur sein, die uns im Glauben wieder zusammenführt. Das Gebet zu Maria, Hymnen zu Maria, die Maria in ihren, wie gesagt, Vorzügen Lob preist, Lob singt, das Magnificat, wie sie selber in den Mund genommen hat, all diese Dinge, die sind sehr, sehr stark verbreitet in der Liturgie der Kirche, sowohl im Westen als auch im Osten. Dann gibt es noch andere Überlieferungen, die eben Hymnen, die auf den heiligen Ephrem und den heiligen Gregor von Narek, ich weiß es nicht ganz genau, welche Hymnen das sind, zurückgehen. Und wichtig ist, dass dieser Abschnitt einfach uns erklärt, Maria ist in der Liturgie der ganzen christlichen Kirchen im Osten und im Westen sehr stark präsent, auf vielfältige Art und Weise.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind mit dabei in der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb zum Thema Maria. Wir beten mit Maria. Wir beten sie nicht an, sondern wir beten mit ihr zu Gott und sie führt uns letztlich zu Gott. Diese Ausführung hat uns Pfarrer Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz bis jetzt immer wieder verdeutlicht. Wir fahren fort mit der Nummer im Katechismus 2679. Maria ist die vollkommene Orante und das Bild der Kirche. Wenn wir zu ihr beten, stimmen wir mit ihr in den Ratschluss des Vaters ein, der seinen Sohn sendet, um alle Menschen zu retten. Wie der Jünger, den Jesus geliebt hat, nehmen wir die Mutter Jesu, die zur Mutter aller Lebendigen geworden ist, bei uns auf. Wir können mit ihr beten und sie bitten. Das Gebet der Kirche ist durch das Gebet Marias wie getragen. Es ist mit Maria in der Hoffnung vereint.
Dieser Abschnitt erklärt oder fasst eigentlich noch einmal alles zusammen, was bisher gesagt worden ist. Maria ist die vollkommene Orante. Das bedeutet nichts anderes als die vollkommene Betende und daher auch das Bild der Kirche. Auch die Kirche ist eine Betende. In der Kirche wird unendlich viel gebetet. Die Kirche kann man auch als, in diesem Sinne als Orante bezeichnen. Ein schönes Bild, das man auch mal hört, die Kirche als Betende. Die Kirche in ihrer Gemeinschaft mit allen Gläubigen, da wird wirklich enorm viel gebetet. Und von daher auch die Kirche eine fast vollkommene Orante. Wenn wir zu Maria beten, dann gilt es immer darum, dass der Ratschluss Gottes in uns vollzogen wird. Dass wir also wie Maria wieder, immer wieder sagen können, mir geschehe nach deinem Wort, mir geschehe, wie du gesagt hast. Oder mit anderen Worten, dein Wille geschehe. So sagen wir es auch im Vaterunser. Das geht also über das Gebet. Mit Maria ist immer das im Wesentlichen. Maria hilft uns, den Willen Gottes zu vollziehen, zu tun, weil sie es in erster Person getan hat. Wie Johannes, so sagt der Katechismus, hier Maria zu sich nach Hause genommen hat, und zwar nicht nur einfach, dass Maria dann Wohnung bei ihm bezogen hat, dass sie miteinander gegessen und gelebt haben, vielleicht, dass sie ihm noch die Wäsche gemacht hat, ich weiß nicht was alles, sondern es geht ein viel mehr, dass das zu sich nehmen heißt, dass Johannes ganz sicher so sehr auf Maria geschaut hat, dass er ein bisschen auch Maria geworden ist, dass er die Tugenden Marias in sich aufgesogen hat, dass er das gelernt hat, was Maria letztlich auszeichnet in ihrem Gehorsam, in ihrer Liebesfähigkeit. Vielleicht gerade auch daher können wir sagen, weil Johannes so sehr in der Schule Marias war, hat er so viel in seinem Evangelium, vor allem auch in seinen Briefen, von der Liebe gesprochen. Ich bin überzeugt, Maria hat Johannes das alles in ganz tiefer Art und Weise aufgeschlüsselt. So wie Maria damals bei Pfingsten für alle Apostel zusammen eine Lehrmeisterin war, sie vorbereitet hat auf den Empfang des Heiligen Geistes, so hat sie Johannes noch viel mehr vorbereitet auf all seine Aufgaben als Evangelist und als Mystiker. Er hat ja dann auch auf Patmos die Erscheinungen bekommen, die er dann in der Offenbarung des Johannes niedergeschrieben hat. Da drin ist alles Marianisch, da kann man die Handschrift Mariens oder das Vorbild Mariens sehr gut, sehr deutlich sehen. Und eben Maria zu sich aufnehmen, heißt sozusagen eine andere Maria werden. Mit Maria ganz leben, in Maria aufgenommen sein. Das ist eine ganz tiefe Spiritualität, etwas, das sehr, sehr wesentlich ist. Also wir sind nicht nur marianisch, indem wir Maria verehren. Wir sind nicht marianische Marienverehrer, sondern wir werden selber sozusagen Maria. Das ist das wahre marianische Sein. Ähnlich sein wie Maria. Die Tugenden Mariens in sich inkarnieren. Die Tugenden Mariens in sich aufbauen. Die Tugenden Mariens nachahmen. Das ist das wahre marianische Element in unserer christlichen Spiritualität. Also wir können auch, genauso wie Johannes, Maria zu uns nehmen. Mit ihr in einer ganz intensiven Art und Weise, in einer ganz tiefen Art und Weise leben. Wir können mit ihr beten und wir können sie bitten, sagt der Katechismus. Das Gebet der Kirche ist durch das Gebet Marias wie getragen. Ja, weil Maria eben uns immer wieder zu Jesus, zum dreifaltigen Gott, zum Vater, zum Heiligen Geist führt. Es ist mit Maria in der Hoffnung vereint, in der Hoffnung, dass wir alle einmal am neuen Ort sind, dass wir, wenn wir die Schwelle dieses Lebens überschritten haben, nach unserem Tod alle beisammen sein werden im Himmelreich. Sie ist uns vorangegangen als die vollkommene Orante, die vollkommene Beterin, und wir gehen mit ihr nach, um dann die Verheißung des ewigen Lebens in Empfang nehmen zu können.
Kommen wir zu den Kurztexten auf Seite 673 im Katechismus. Nummer 2680, dort heißt es, das Gebet ist vor allem an den Vater gerichtet und ebenso an Jesus, besonders durch die Anrufung seines heiligen Namens, Jesus Christus, Sohn Gottes, Herr, hab Erbarmen mit uns Sündern.
Eine Zusammenfassung des ersten Teiles, unseres Paragraphen oder unseres Kapitels. Das Gebet ist an den Vater gerichtet, es kann aber auch an den Sohn gerichtet sein, es kann auch an den Heiligen Geist gerichtet sein. Letztlich beten wir immer zu Vater durch den Sohn, im Namen des Sohnes, im Heiligen Geist. Jesus Christus, Sohn Gottes, Herr, hab Erbarmen mit uns Sündern, das ist das besondere kurze Stoßgebet, das uns immer wieder daran erinnert, dass wir alles von Christus erwarten dürfen, weil wir selber erlösungsbedürftige, sündige Menschen sind.
Ja, und zu dieser Erklärung passt auch die Nummer 2681. Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Die Kirche lädt uns ein, den Heiligen Geist als den inneren Lehrmeister des christlichen Betens anzurufen. Und gehen wir gleich über zur Nummer 2682. Dort heißt es, aufgrund der einzigartigen Mitwirkung der Jungfrau Maria am Handeln des Heiligen Geistes betet die Kirche gern in Gemeinschaft mit ihr, um mit ihr die großen Dinge zu preisen, die Gott an ihr getan hat, und um Maria Bitten und Lobpreisungen anzuvertrauen.
Das sind wieder zwei Teile. Wir haben gesehen in diesem Kapitel, dass das Gebet zum Heiligen Geist sehr wichtig ist und dass der Heilige Geist der eigentliche Lehrmeister des Gebetes ist, weil alles, was wir erkennen an der Göttlichkeit Gottes, dass Jesus zum Beispiel Gott ist, Herr ist, das ist gewirkt vom Heiligen Geist. Die Anrufung des Heiligen Geistes, einfach komm, Heiliger Geist, und ähnliche Gebete, wie wir es in den Hymnen, die bekannten Pfingsthymnen zum Beispiel, kennen, soll immer aus Glauben gelebt werden. Glauben, dass wenn wir sagen, komm, Heiliger Geist, er wirklich auch kommt und uns inspiriert. Auch das Stoßgebet geht sehr gut, immer wieder Stoßgebet zum Heiligen Geist. Und schließlich auch das ganze Gebet mit Maria, das eigentlich eine doppelte Dimension hat. Einerseits wollen wir Gott mit Maria für die großen Dinge preisen, die der Herr an ihr, aber auch an uns getan hat. Und andererseits beten wir mit Maria, nehmen wir sie als Fürbitterin an.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können sich jetzt noch einbringen in die Sendung, wenn Sie Fragen haben zum Thema Beten mit Maria und zu Maria. Das war ja jetzt das Thema heute. Dann rufen Sie einfach an unter der Nummer 0700 80 85 80 85. Und auch ich möchte die Gelegenheit nochmal nutzen und Sie, Herr Pfarrer Rellstab, fragen. Es gibt ja Übertreibungen in der Marienfrömmigkeit. Und vielleicht sehen immer mal wieder katholische Christen, dass andere Leute übertreiben, oder sie empfinden es zumindest so. Das Urteil, das ist ja immer noch mal eine Sache für sich. Und jetzt meine Frage an Sie. Was würden Sie sagen, gibt es eine Faustregel, wie man Übertreibungen erkennen kann? Also im Zweiten Vatikanischen Konzil in Lumen Gentium wurde ja auch noch mal darauf eingegangen, dass es Übertreibungen gibt. Das wurde nicht beschönigt. Aber vielleicht haben Sie sowas wie eine Faustregel auf Lager, wo wir wirklich uns daran halten können, sodass wir eben nicht in Übertreibung uns an Maria wenden, sondern wirklich in einer stimmigen Weise.
Grundsätzlich kann man sagen, wenn wir uns an die Lehre der Kirche halten, dann vermeiden wir jegliche Übertreibung. Das ist nicht nur in der Marienverehrung so, sondern das ist in jedem Bereich so. Die Lehre der Kirche, so wie wir es jetzt hier auch erklärt haben, im Zusammenhang mit dem Gebet in Gemeinschaft mit Maria, gibt uns den sicheren Halt oder ist die für uns der Wegweiser, auf den wir gehen können, das richtige Ort gelangen. Also immer sich einfach an die ganz klare Lehre der Kirche halten und dann kann jegliche Übertreibung auf allen Gebieten des geistlichen Lebens vermieden werden. Weil die Kirche wirklich die Lehrmeisterin ist, die auch eine gewisse Nüchternheit hat und uns immer wieder an die richtigen und falschen Wege erinnert. Kann das weiterhelfen?
Ja, natürlich. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte doch auch noch mal eine Aussage von Ihnen, Herr Pfarrer Rellstab, hervorheben. Maria führt uns zu Jesus. Also sie ist nicht der Zielpunkt unseres Gebetes, sondern im Endeffekt führt sie uns zu Jesus, zum dreieinigen Gott. Das ist die Lehre der katholischen Kirche. In unserer nächsten Sendung hier im Katechismus werden wir uns dann mit dem Thema Führer zum Gebet näher beschäftigen. Ich denke, da ist die Mutter Gottes wirklich auch der Hintergrund vom Verständnis zu den Heiligen. Zum Abschluss dieser Sendung heute möchte ich Sie noch mal bitten, Herr Pfarrer Rellstab, geben Sie uns doch noch mal einen kurzen Impuls, was wir mitnehmen können aus dieser Sendung in den Alltag hinein. Und danach bitte ich Sie um Ihren priesterlichen Segen.
Vielleicht als kleiner Hinweis ist das, was ich vorhin versucht habe zu erklären bezüglich des Marianischseins. Versuchen Sie mal, oder versuchen wir, ich muss das auch immer wieder neu anschauen, Maria wirklich als Lehrmeisterin anzusehen, im Sinne einer Lehrmeisterin den Tugenden, eine Lehrmeisterin in der Beziehung zum dreifaltigen Gott, zu jeder Person der göttlichen Dreifaltigkeit. Also in diesem Sinne, dass wir Maria nicht nur verehren, nicht nur einen äußeren Kult ihr angedeihen lassen, sondern dass wir wirklich selber versuchen, ein bisschen mehr Maria, marianisch zu sein. Einfach mal darauf achten, wie könnte ich mehr diese Tugenden Mariens in meinem Leben verwirklichen. Und ich bin überzeugt, das gibt wieder einen ganz neuen Impuls auch für mein geistliches Leben.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer. Und jetzt bitte ich Sie, wie gesagt, noch um Ihren priesterlichen Segen.
Gerne. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne Sie. Schenke ihnen alle Gnaden, die sie brauchen. Begleite sie auf ihrem geistlichen Leben. Sorge auch für alle Umstände sonst in ihrem Leben. Ordne alles nach seinem Willen. Schütze euch vor allem Bösen. Schenke ihnen Gesundheit an Körper, Seele und Geist, wie es seinem Heilswillen entspricht. Stärke sie im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, im Vertrauen auf Gottes Hilfe und seinen Beistand. Führe sie in eine immer tiefere Gemeinschaft mit ihm und bewahre sie für das ewige Leben. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Pfarrer Rellstab, für die Sendung heute, dass Sie so verdeutlicht haben, welche Wichtigkeit die Mutter Gottes hat, gerade auf dem Hintergrund, dass auch Sie das protestantische Umfeld ja auch genauestens kennen. Ich denke, das ist sicherlich eine Hilfe gewesen, auch für viele.
Schön, danke schön.
Ihnen alles Gute.
Alles Gute, schönen Abend.
Ja,
auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Frau Zureich, und auf Wiederhören, liebe Zuhörer. Danke fürs Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie die Sendung gerne nochmals hören wollen, dann können Sie einen Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst. Rufen Sie an unter der Nummer 0700 75 25 75 20. In unserer nächsten Sendung geht es eben, wie ich schon bereits erwähnt habe, weiter mit den Heiligen. Sie sind Führer zum Gebet. Nun, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und alles Gute, Ihre Marianne Zureich.